Neulich bei einem Kunden in der Kaffeeküche. Zwei Führungskräfte, die einen in weiß, die anderen in blau. Sagt die eine in weiß: Der Sensor an Linie 4 stoppt bei jedem dritten Teil. Wir könnten ihn minimal anders einstellen, wäre besser. Blau daraufhin: Ja, Technik kein Problem. Gut, wer entscheidet das? Wir. Wir beide? Ja, aber nur, wenn es keine Verbesserung ist. Was ist es denn dann am besten? Am besten wäre es eine Reparatur. Und wer entscheidet über Reparaturen? Der, der sie verantwortet. Also du. Oh, ich dachte du. Nur, wenn es keine Verbesserung ist. Ist eher eine Anpassung, denke ich. Na dann. Okay, bis später. Ja, bis später. Okay, war vielleicht nicht der genaue Wortlaut, aber so ungefähr. Geht das nicht auch besser? Hallo da draußen, ob in der Fabrik, im Büro, auf dem Heimweg oder schon beim Wocheneinkauf. Wo immer du gerade bist, hier kommt POCO, der Podcast für einfach besseres Arbeiten. Schön, dass du da bist. Entscheidungen fallen nicht automatisch dort, wo Kompetenz sitzt. Sie fallen dort, wo die Organisation es zulässt, zuweist über die Hierarchie. Manche Organisationen zeigen seit Jahrzehnten, wie es auch gehen kann. Hohe Teamverantwortung, aber nicht chaotisch, sondern mit klaren Standards, Rollen und Strukturen. Das Prinzip dahinter? Teams entscheiden gut, wenn die Organisation dafür gebaut ist. Und das ist der springende Punkt. Entscheidungsfähigkeit ist kein Zufall, sie ist gestaltbar. Und zwar auf mehreren Ebenen, von klarer Zuständigkeit bis hin zu sicheren Rahmenbedingungen. Ich war mal in einem Werk, da wartete ein Team 3 Tage auf eine Freigabe für eine minimale Prozessanpassung. Kosten der Anpassung? Ein paar hundert Euro. Kosten des Wartens? Naja, nicht direkt in Euro zu messen, aber Stillstand, Nacharbeit, Frust, Verzögerung, leerlaufende Meetings. Warum dauerte es 3 Tage? Eigentlich nur, weil nicht klar war, wer das eigentlich entscheidet. Und genau das ist das Thema dieser Episode. Wie Organisationen Teams so aufstellen können, dass Entscheidungen schneller, klarer und verantwortungsbewusst getroffen werden. Ohne Chaos. Also, was brauchen Teams, um gut entscheiden zu können? Wir springen mal kopfüber in die Praxis. 5 Frustklassiker des Alltags. Es ist unklar, wer den Hut auf hat. Entscheidungen bleiben liegen oder werden vielleicht sogar doppelt getroffen. Mikromanagement. Führungskräfte mischen sich ein, obwohl das Team es längst selber könnte, vielleicht sogar schon das Mandat dazu hat. Zusätzlich ärgerlich, Mikromanager tauchen kurz ein und dann wieder weg. Schwarzer Peter leicht zu vergeben. Je unklarer die Verantwortung, desto leichter kann sie auch niemandem zugeschoben werden, wenn etwas schief geht. Zähes Meeting-Theater. Lange Diskussion, aber keiner weiß, wer am Ende wirklich entscheidet. Und Frust im Team. Einige fühlen sich ausgebremst, andere überfordert, weil der Entscheidungsspielraum nicht verlässlich vereinbart ist. Das Herzstück zur Lösung ist ein Werkzeug, das ich großartig finde, weil einfach und wirkungsvoll. Die Entscheidungstafel als Fundament der Entscheidungsfähigkeit. Damit gelangt mehr Führung in die Teams. Denn Führung ist nicht nur eine Position im Organigramm, Menschen führen auf allen Ebenen. Die Entscheidungstafel, im Original oft Delegation Board genannt, aber das führt in die Irre, finde ich. Es geht nicht darum, dass der Chef irgendwas gnädig delegiert. Es geht darum, transparent zu machen, was wird hier entschieden, differenziert betrachten, wer entscheidet, gerne auch, wer kann es am besten entscheiden. Ihr seht schon, das ist nicht immer die Führungskraft. Und in welchem Rahmen. Eine Entscheidungstafel ist eine Übersicht über wichtige, wiederkehrende Entscheidungen, eine klare Vereinbarung von Entscheidungsbefugnissen und ein Entwicklungsinstrument. Entwicklungsinstrument, weil die Führungskraft damit dem Team etwas an die Hand gibt, sich zu strukturieren, zu mehr Selbstorganisation zu entwickeln. Man kann damit auch zukunftsgerichtete Fragen stellen, wie: Wo soll mehr Verantwortung ins Team wachsen? Bevor ich euch später Schritt für Schritt eine mögliche Einführung einer Entscheidungstafel beschreibe, möchte ich aber noch auf Grundsätzliches zur Entscheidungsfähigkeit eingehen. Dabei geht es auch darum, wie genau man entscheiden kann. Nicht jede Situation kann mit der gleichen Technik gelöst werden. Wird aber oft gemacht. Denn wenn man nur einen Hammer hat und kennt, dann ist ja alles erstmal ein Nagel. Um eine Entscheidungsfähigkeit zu erreichen, sollten 4 Dinge zusammenkommen. Erstens Klarheit, zweitens Kompetenz, drittens Vertrauen, viertens Entscheidungsdesign. Wir gehen jetzt alle 4 mal kurz durch. Erstens Klarheit. Wer entscheidet was? Klarheit ist bestimmt der größte Hebel. 90% dessen, was wir für Entscheidung halten, ist übrigens eigentlich nur Auswählen zwischen Optionen. mit gut erkennbaren Rahmenbedingungen und Konsequenzen. Und dieses Auswählen gehört ins Team. Nur wenige Entscheidungen sind echte, riskante Entscheidungen, die Führung bewusst treffen sollte und welche man in traditionellen Hierarchien getrost bei der Führungskraft belassen kann. Die Entscheidungstafel hilft, beides zu unterscheiden und den Überblick zu behalten. Kompetenz. Wie trifft man gute Entscheidungen? Teams brauchen dazu Werkzeuge. Hier drei wichtige und oft gut nutzbare Werkzeuge. Consent, Widerstandsmessung und der Beratungsprozess. Consent können wir auch einwandbasierter Schnellentscheid nennen. Nicht sind alle dafür, sondern gibt es schwerwiegende Einwände. Und ein Einwand ist begründet und relevant und bezogen auf das Ziel. Also kein einfaches Rumgemeckere. Kein Einwand? Dann steht die Entscheidung. Gibt es einen Einwand? Dann muss der Vorschlag angepasst werden, bis er tragfähig ist. Perfekt für wiederkehrende Entscheidungen, Teams, die lernen wollen, schneller voranzukommen. Denn Consent heißt, es ist gut genug. Wir gehen los, wir können loslegen. Praxisbeispiel, Thema Urlaubsvertretung. Klassisch, wer ist dafür, dass Max nächste Woche die Vertretung übernimmt? Max lächelt gequält, keiner will Spielverderber sein. Consent, gibt es schwerwiegende Einwände dagegen, dass Max die Vertretung übernimmt? Mit Blick auf stabile Abläufe. Und ein Ergebnis könnte dann sein, dass es einen Einwand gibt. Ja, Max ist neu und kennt Prozess Y noch nicht. Dann gibt es eine Anpassung. Max übernimmt klare Übergabe und bekommt eine Unterstützung für Prozess Y. Damit ist die Entscheidung tragfähig. Wenn wir ausdrücklich nach schwerwiegenden Einwänden fragen, dann ist allen auch eher klar, dass ihre Verantwortung für Einwände gefragt ist. Nicht bloß Zustimmung. Höhere Verantwortung für die Entscheidungen im Team ist die Folge. Die Widerstandsmessung bzw. widerstandsorientiertes Entscheiden. Statt Zustimmung misst man Widerstand. Jede Person vergibt zum Beispiel Punkte für, wie schwerwiegend wäre es für dich, wenn diese Option umgesetzt wird. Und die Option mit der geringsten Summe gewinnt. Perfekt für Entscheidungen mit hohem Betroffenheitsgrad, wie etwa Schichtmodelle, Teamregeln, Prozessänderungen. Situationen, in denen echte Akzeptanz wichtig ist, aber kaum eine Lösung, die für alle super ist, zu sehen ist. Also die Zustimmung aller Betroffenen eigentlich auszuschließen ist. Kurzes Beispiel aus dem Alltag. Wir mussten im Team ein neues Schichtmodell festlegen. Hoher Betroffenheitsgrad. Und eigentlich gibt es nur schlechte Schichtmodelle, wenn man ehrlich ist. Ich habe drei Optionen vorgestellt und dann gefragt, okay, wie schwerwiegend wäre es für dich persönlich, wenn diese Option für die nächsten 3 Monate gilt? Skala von 0 bis 10. Alle haben still ihre Punkte vergeben, keine Diskussion, keine Rechtfertigung. Gewonnen hat dann die Option, bei der der Widerstand insgesamt am geringsten war. Kein Jubel, aber auch kein Gemurre und vor allem echte Chance auf Akzeptanz im Alltag. Außerdem gibt es damit eine gute Gelegenheit, auf Einzelne ganz persönlich zuzugehen und Hilfe anzubieten. Gute Entscheidungen müssen nicht begeistern, sie müssen tragfähig sein. Warum funktioniert das so gut? Weil wir Menschen nicht gut darin sind, ehrlich Ja zu sagen, aber ziemlich gut darin zu spüren, was für uns nicht geht. Wenn du nach Zustimmung fragst, bekommst du Höflichkeit. Wenn du nach Widerstand fragst, bekommst du Wahrheit. Dieses Vorgehen nimmt Druck raus. Niemand muss überzeugen, kämpfen oder sich rechtfertigen. Es geht nicht um Mehrheiten, sondern um Belastbarkeit. Und genau deshalb entsteht Akzeptanz. Auch wer nicht seine Lieblingsoption bekommt, merkt, mein Widerstand wurde gesehen und eingerechnet. Das Ergebnis ist selten perfekt, aber fast immer tragfähig. Und das ist im Alltag oft die viel bessere Entscheidung, weil es vorangeht. Drittes Werkzeug, was ich vorstellen möchte, der Beratungsprozess. Eine Person entscheidet, aber erst nachdem Betroffene, Expertinnen und Experten gehört wurden. Und diese betroffenen Expertinnen und Experten, die kann man festlegen und hat dann einen Prozess. Das ist genial für ganz klassische Organisationen, Matrixstrukturen, Entscheidungen, die schnell, aber nicht allein getroffen werden sollten. Diese Methode verhindert Bauchgefühlentscheidungen und schafft Qualität. An einer Linie häuften sich Störungen. Die Frage, umbauen, ja oder nein? Der Produktionsleiter hat entschieden, aber nicht aus dem Bauch heraus. Vorher hat er sich beraten lassen, vom Schichtführer, einer Instandhalterin und einem Kollegen aus der Qualität. Die einen kannten die Störung, die anderen die Nebenwirkung. 10 Minuten Austausch, dann die Entscheidung, kleiner Umbau, schnell getroffen, aber deutlich robuster. Und genau deshalb wurde sie an der Linie auch mitgetragen. Entscheiden darf einer, besser wird sie, wenn mehrere vorher gehört wurden. Und diese Beratung kann man je nach Thema zur Pflicht machen und damit zu einem Teil eines Entscheidungsprozesses. Nicht schneller entschieden, aber besser. Und das Team bzw. diejenigen, die die höchste Kompetenz haben, sind eingebunden. Okay, bis hierhin hatten wir zwei der vier Ebenen guter Entscheidungsfähigkeit besprochen. Erstens Klarheit, zweitens Kompetenz. Weiter geht's mit drittens Vertrauen. Teams entscheiden nur gut, wenn sie wissen, Fehler sind Lerngelegenheiten, Einwände sind willkommen, niemand wird bloßgestellt und Verantwortung wird nicht abgestraft. Teams mit hoher psychologischer Sicherheit arbeiten nachweislich produktiver, machen am Ende weniger Fehler und lernen schneller. Das ist kein weiches Thema, das ist ein Leistungsmechanismus. Ohne Sicherheit wird jede Entscheidung zur Mutprobe. Mit Sicherheit wird sie ein Lernfeld. Viertens, Entscheidungsdesign. Die Struktur entscheidet mit. Lean pur. Das System beeinflusst die Entscheidung mindestens genauso wie die Menschen. Hilfsmittel, die gut unterstützen. Zum Beispiel Visual Boards. Was ist offen? Was ist entschieden? Was braucht Info? Der erste Schritt zur Handlungsfähigkeit. Klare Rollen. Wer hat welche Verantwortung? Transparenz reduziert die Reibung. Standards. Die Basis für Stabilität und gleichzeitig Grundlage für jede Verbesserung. Ohne Standards weiß keiner, was gut bedeutet. Ziele. Aber bitte in erreichbarer Nähe und Kennzahlen auswählen, mit denen Teams etwas anfangen können, weil von ihnen tatsächlich beeinflussbar. Teams müssen erkennen können, welche Wirkung ihre Entscheidung hat. Und transparente Daten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Nur so viel, dass man eine ausreichend gute Wahl treffen kann. Die Führungskraft ist Architektin des Systems, nicht Entscheiderin vom Dienst. Wenn die Führungskraft alle Entscheidungen trifft, entstehen Abhängigkeiten. Wenn sie das System baut, entstehen Fähigkeiten. Führung schafft also idealerweise Entscheidungsräume, Kompetenz, Orientierung, Sicherheit, Standards und Klarheit. Und entlastet sich ganz nebenbei dadurch auch noch selbst. Wie kann das mit der Entscheidungstafel in echt aussehen? Ich habe ein Team begleitet, das wirklich alles eskalierte. Schichtplanung, Freigaben, kleine Abweichungen, Verbesserungen im Prozess. Wir haben eine Entscheidungstafel eingeführt, testweise. Nach 2 Wochen sagt einer: Krass, ich wusste gar nicht, dass wir das alles hier selbst entscheiden können. Und der Meister sagt: Okay, ich wusste gar nicht, dass ich so viel nicht mehr entscheiden muss. Beide standen da wie befreit. Du spürst richtig, wie das System aufatmet. So fühlt sich Organisationsentwicklung an. Wie führt man eine Entscheidungstafel ein? Allgemein helfen diese 7 Schritte, mal mehr, mal weniger vertieft umgesetzt. Ist natürlich nur beispielhaft, ihr müsst das schon auf eure Situation anpassen. Also erstens die Ist-Aufnahme. Welche Entscheidung gibt es heute, also derzeit? Wo entstehen Wartezeiten? Was wird unnötig eskaliert? Welche Entscheidung ist kritisch? Welche ist Routine? Zweitens Kategorien bilden. Typische Kategorien: Prozess, Qualität, Abweichung, Freigaben. Personal, Material, Logistik, Investitionen, Kundenthemen, Servicethemen, Verbesserung, Sicherheit und so weiter. Drittens, die Entscheidungsstufen definieren, zum Beispiel 1 bis 7, wobei 1 bedeutet, die Führungskraft entscheidet alleine und 7, das Team entscheidet komplett. Dazwischen dann Varianten wie wir entscheiden gemeinsam, Team entscheidet, Führung wird informiert, etc. Viertens, für jede Entscheidung die Sollstufe festlegen. Die Leitfrage dabei: Wo soll die Entscheidung idealerweise liegen und was ist dafür nötig? Fünftens, Regeln definieren. Wer muss informiert werden? Welche Methode zur Entscheidung hilft am ehesten? Welche Entscheidungen dürfen gesammelt werden, statt ad hoc getroffen zu werden, weil sie zwar wichtig sind, aber nicht dringend? Sechstens, eine Pilotphase, 4 bis 6 Wochen vielleicht, mit regelmäßigem Check-in. Was lief gut? Wo gab es Unsicherheiten? Welche Entscheidung war falsch eingeordnet? Und wo fehlt die Kompetenz? Und am Ende der Pilotphase ein Schulterblick, um einen Standard festzulegen. Siebtens, die Entscheidungstafel sichtbar machen. Analog oder digital, ganz egal. Hauptsache sichtbar und einfach. Teams müssen jederzeit sehen, was liegt wo. Darf ich entscheiden? Muss ich entscheiden? Damit entsteht Routine und Routine schafft Kultur. Erste Schritte für dich für morgen. Ich würde sagen, erstell doch mal eine Ist-Aufnahme für dich und dein Team. Welche Entscheidung trefft ihr eigentlich jeden Tag? Da kommen sicher schon die ersten Ideen zur Verbesserung auf. Allein dadurch, dass man sich notiert, was passiert. Außerdem probier doch ruhig bei nächster Gelegenheit mal das Consent-Format aus. Mit etwas Glück hast du dann 10 Minuten Entscheidung und es geht vorwärts, anstatt zielloser 3 Wochen Diskussion. Und wenn das noch nicht reicht, probier gleich diese Woche aus, im Team zu fragen, welche Entscheidung hätten wir diese Woche selbst treffen können, haben wir aber nicht und warum nicht? Wenn du heute eine Sache mitnimmst, dann diese. Führung heißt nicht, gute Entscheidungen zu treffen. Führung heißt, gute Entscheidungen möglich zu machen. Teams entscheiden besser, wenn Struktur, Vertrauen und Methoden stimmen. Die Entscheidungstafel schafft Klarheit. Consent- und Beratungsprozess machen Entscheidungen gut, schnell und fair. Führungskraft ist Architektin, nicht Oberentscheiderin. Und je mehr das Team entscheidet, desto leichter wird Führung. Wenn du sehen willst, wer hier mit dir über Führung und Zusammenarbeit spricht, schau auf LinkedIn vorbei. Bei Fragen aus dem Arbeitsalltag schreib mir gerne. Kontakt wie immer in den Shownotes. Und wenn du tiefer einsteigen willst, probier Poco aus. Poco ist ein KI-Sparingspartner für deinen Alltag, für einfach besseres Arbeiten. Und denk daran, die Freude liegt im Vorankommen selbst. Jeden Tag ein Stück besser werden.